Hallo Clemens.
Halli, hallo Philipp.
Ich wünsche dir einen Happy Pride Month.
Und Pride Month, was ist das?
Oh, ich merke schon, du bist nicht im hippen Berlin, sondern du bist im Außenbezirk in Neuruppin.
Ich bin in Brandenburg. Brandenburg ist nicht Berlin.
Der Pride Month ist immer der Juni und da wird quasi die Queerness gefeiert.
Ah, okay.
Und da wir immer einen pflegerischen Aspekt dazu haben wollen, im Juli ist der Disability Pride Month. Da geht es quasi um Behinderungen und körperliche Einschränkungen, die sozusagen, also es wird quasi Sichtbarkeit erzeugt dadurch. Und ich meine, du hast vielleicht schon mal gesehen in der Werbung oder so, da werden ein paar mehr Regenbogenfahnen zurzeit geschwenkt als sonst.
Ich habe keinen Fernseher.
Was immer tatsächlich ziemlich verlogen ist, weil, weiß ich nicht, wenn du dann so Firmen hast, weiß ich nicht, ich glaube BMW ist so ein Beispiel, das in Deutschland irgendwie ein immer schönes Logo in Regenbogen und so färbt.
Okay.
Und in anderen Ländern, wo das vielleicht nicht opportun ist, einfach das nicht macht, dann merkst du, die stehen nicht dahinter, die machen das einfach nur, weil es ein bisschen positives Image schon so ist. Naja.
Ah, okay, wusste ich gar nicht. Schau an. Nee, keine Ahnung, ich habe keinen Fernseher, deshalb sehe ich das nicht. Ja, und ansonsten in sozialen Netzwerken nur so ein bisschen, aber da habe ich es mir das noch gar nicht so wirklich ausgefallen. Ausgefallen, aufgefallen. Aufgefallen, ja.
Dann ist es ja gut, dass ich dir das jetzt gesagt habe. Ich habe dich weitergebildet.
Bin ich jetzt richtig abgedatet. Oh ja, das bringt mich richtig, richtig voran. Bildungslücke geschlossen, check.
Da hätte ich tatsächlich jetzt noch eine kleine Queer-Geschichte. Die wollte ich eigentlich erst am Ende machen. Die hätte thematisch gepasst, aber wenn wir jetzt gerade drüber reden, passt das ja ganz gut. Ich weiß, du studierst ja Medizin, das heißt, ihr werdet vielleicht irgendwann mal Psychologie oder sowas haben. Ja, nein, vielleicht.
Ey, nächstes Semester, im vierten Semester habe ich, glaube ich, das Modul Verhalten und Erleben. So, das nächste Semester? Nee, ich glaube, Ende vierten Semesters ist das, ja. Da habe ich das schon, aber ich glaube, da geht das eher so auf die ein bisschen beklatschten. Natürlich ist das nicht der Fachausdruck, aber ja, wird spannend.
Möglicherweise werdet ihr dann auch etwas über die Kinsey-Skala lernen.
Okay, bilde mich fort.
Die Kinsey-Skala ist eine vom Sexualforscher Alfred Kinsey aufgestellte Bewertung der sexuellen Orientierung des Menschen, die ja in den wenigsten Fällen komplett eindeutig 100% ist. Das sind so, warte, ich habe gerade Wikipedia offen, deswegen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 verschiedene Stufen.
Wie alt ist diese Studie oder diese Skala?
Warte, die ist, glaube ich, von 1948.
Boah, das ist aber 48, krass, okay.
Ja, da gab es auch schon Sexualforschung.
Also ja.
Ich habe letztens ein Buch zugelesen, deswegen, es gab ja mal in Deutschland in den 20er Jahren mal richtig schon fortschrittliche Sexual- und Genderforschung und alles. Und dann kamen die blöden Nazis, haben alles kaputt gemacht, wie sie so vieles kaputt gemacht haben. Also ja, es gibt, man beschäftigt sich schon länger in der Welt mit Queerness und so weiter und so fort. Und das war eine Sache, die mir zum Beispiel früher gar nicht bewusst war. Also du, weiß ich nicht, ich identifiziere mich ja als 100%ig heterosexuell. Also ich wäre auf der Kinsey-Skala die Null.
Du bist eine Null. Ey, da fällt mir, apropos Null, da fällt mir eine lustige Geschichte an. Kannst gleich weiter, weil das passt gerade auch zum Osten. Kennst doch Elsterglanz, oder? Elsterglanz kennst du doch.
Ja, natürlich kenne ich Elsterglanz.
Kaltmacher kennst du doch auch, oder?
Jeder Ostdeutsche kennt Elsterglanz.
Ja, da fällt mir gerade, da kennst du den Kaltmacher?
Nur gehört, ich glaube, ich habe es nicht geguckt. Das ist nicht mein Humor.
Es ist eine Parodie auf 300. Und
ja, dann habe ich es gesehen und fand es langweilig.
Und da sagte eine, alles Nullen in der Ronny-Familie. Das fällt mir gerade so ein. Du bist eine Null. Nein, okay, ja. Herzlich weiter, Entschuldigung.
Na, jedenfalls. Und
aber schaut das an. Lustig, Kaltmacher. Okay.
Statistisch gesehen also ist es eher so, dass nicht so viele Menschen, wie man denken würde, 100%ig hetero sind, sondern meistens immer so Zwischenspektren.
Okay.
was mir nie bewusst war, großartig. Und die Schwester von meiner Freundin hat sich ja vor 2 Jahren, glaube ich, geoutet als lesbisch. Mhm. Und tatsächlich sind jetzt in letzter Zeit, wo sie wieder Single ist, habe ich letztes Mal erzählt, dass ich für sie getindert habe, viele von ihren eigentlich ja total offensichtlich immer 100% hetero Freundinnen so mehr oder minder vertraulich zu ihr gekommen und, sagen wir mal, waren so ein bisschen bi-neugierig. Das heißt, sie waren okay, sozusagen doch nicht quasi Nullen wie du und ich, also bei dir weiß ich es nicht, aber ich auf jeden Fall, sondern eher so Einsen, Zweien oder so.
Okay.
Das war jemals interessant, mal ja, zu sehen, quasi am praktischen Beispiel, dass nicht nur halt in der Weltmetropole Berlin oder Neuruppin, sondern halt auch in einem kleinen fränkischen Dörfchen sozusagen, es eben nicht alles immer so eindeutig heteronormativ ist, wie uns das die CSU glauben machen möchte.
Na, glaube ich auch nicht. Ich glaube halt vor allen Dingen dann so eher den konservativen Landkreisen oder Strichen, muss jetzt nicht unbedingt Bayern sein, kann auch irgendwo sonst wo sein, wo sie recht konservativ sind, kommt das häufig vor. Kann ich schon vorstellen. Vor allen Dingen auch alles, was unsere Elterngeneration angeht. Ich glaube, unsere Generation ist da schon recht offener und die Generation nach und sowieso. Kann ich mir gut vorstellen, ja.
Ja, das war jedenfalls unser Beitrag jetzt zum Pride Month.
Ja, Häkchen.
Den wir natürlich, also du vielleicht nicht, ich feiere ihn natürlich auch mit Stolz. Und wo wir eh bei konservativer CSU waren, gerade wird ja wieder mal diskutiert über ein Pflichtjahr. Und natürlich sind es vor allen Dingen dann die alten Männer, die es gar nicht mehr betrifft, die einfach mal sagen, hey, die Jugend soll gefälligst mal irgendwas schaffen. Wie ist denn deine Meinung dazu?
Wie fange ich an? Ich bin da gespalten dazu. Also so ein Pflichtdienst, halte ich nicht für gut. Pflicht ist immer blöd. Klar gibt es diesen Freiwilligendienst, aber die Argumentation von den Pflegekräften oder eine Gegenargumentation ist ja, das löst das Pflegeproblem nicht, die sind ja günstig, damit lösen wir das Pflegeproblem nicht. Aber andersrum, viele Männer, wo es damals den Pflichtwehrdienst gab, haben Zivildienst gemacht und sind dadurch in die Pflege gekommen. Und ich glaube auch, also ich wäre nicht in die Pflege gegangen, hätte ich den Zivildienst nicht gemacht. Und viele, mit denen ich mich unterhalten habe, männlichen Pflegekräfte, meinten, die wären auch nicht in die Pflege gegangen. Ich glaube, da nimmt es schon ein bisschen weg. Und ich glaube, durch so einen Pflichtdienst könnte man viele darauf aufmerksam machen, wie schön die Pflege ist. Weil jetzt hört man in den Nachrichten, Pflege ist scheiße, Pflege ist blöd, Pflege ist so anstrengend, lohnt sich nicht, alles kacke. Hat ja kein gutes Image, die Pflege. Und wenn man so einen Pflichtdienst hat, sehen manche, ey, ist doch gar nicht so schlecht. Das ist eigentlich ganz cool. Ich könnte mir das vorstellen. Klar, gehe ich in die Pflege und engagiere mich dann vielleicht. Genau, vielleicht über so eine Schiene, halb freiwillig irgendwie. Finde ich auf jeden Fall gut. Und dann ist es lastet. Was ist
denn halb freiwillig?
Weiß ich nicht. Also finde diesen Pflichtwehrdienst sowas in die Richtung. Oder eigentlich schon Pflicht, schwer zu sagen, kann ich das. Habe mir da jetzt halb freiwillig, freiwillig. Ja, an sich finde ich das gut, sagen wir es mal so. Weil unterstützt ja, ist ja auch eine zusätzliche Kraft trotzdem im Krankenhaus, die unterstützt. Wie stehst du denn dazu?
Ich bin vollkommen dagegen.
Wieso?
Ich will keine blöden PflichtpraktikantInnen haben, die da das einfach nur machen müssen, weil sie vom Staat gezwungen werden. Generell weiß ich nicht, ob der Staat unbedingt die Menschen so in ihrer Entfaltung zwingen sollte, irgendwas zu machen. Ich meine, weißt du, wenn irgendwie irgendwelche Hartz-IVer und Hartz-IVerInnen irgendwie gezwungen werden, irgendwelche blöden Maßnahmen zu machen, regt man uns alle auf, weil es sinnlos ist. Aber hier werden irgendwie Leute gezwungen, das finde ich nicht gut. Nee, ich glaube, der Staat sollte nicht so stark in die individuelle Freiheit eingreifen. Also ich glaube, ja, wenn irgendwie jemand, sagen wir mal, Zivildienst im Falle machen würde ein ganzes Jahr lang, dann ist der bestimmt auch eine Hilfe. Aber wenn das halt nicht so lang wäre, keine Ahnung, wenn es nur ein halbes Jahr wäre, weiß ich nicht, ob die dann immer so viel helfen würden. Und dann kriegen sie ja eh nur die allerbilligsten Arbeiten, die dann wahrscheinlich eher so demotivierend sind. Ich sehe ja immer schon bei uns irgendwie, wenn wir irgendwie PraktikantInnen haben oder SchülerInnen haben, die helfen nicht mit, das finde ich nicht gut. Was ich als Alternativvorschlag ganz okay fände tatsächlich, ich erinnere mich, das war bei dir vielleicht genauso, ich weiß es nicht, bei mir war es so, ich hatte in der Schule immer Pflichtpraktika, das waren glaube ich 2 Wochen und wenn man das zum Beispiel machen würde, dass jedes Schuljahr, meinetwegen können es ja auch 4 Wochen sein, Praktika machen müsste und es würde auch irgendwie in die Schulnote eingehen, du könntest vielleicht, wenn du ein gutes Praktikum machst und da fleißig bist, deine Gesamtnote so ein bisschen nach oben pushen. Ich glaube, das wäre okay, dann würdest du auch mal was Verschiedenes sehen, aber es soll dich ja zu einem besseren Menschen machen, in Anführungszeichen. Ich weiß nicht, ob dich ein Jahr Bundeswehr zum besseren Menschen macht, ob dich ein Jahr Altenheim zum besseren Menschen macht. Wenn du wahrscheinlich eher ein größeres Spektrum hättest und könntest das sehen, keine Ahnung, du machst mal in einem Jahr 2 Wochen Tafeln, in einem Jahr 2 Wochen Museumsdienst, in einem Jahr 2 Wochen vielleicht auch mal in einem Krankenhaus. Ich glaube, da hast du einen großen Einblick. Das bringt dich vielleicht auch durch die vielen Eindrücke doch weiter voran, als es einfach so zu machen.
Ja, da bist du
einfach zu zwingen, irgendwie ein Jahr lang was zu machen, worauf du irgendwie sowieso keine Lust hast. Man sagen ja immer, dass es immer diese überbordende Akademisierung ist und die Leute sollen doch lieber ins Handwerk gehen. Und das wäre es ja eben genau, dass die Leute halt, die jungen SchülerInnen halt mal immer wieder sehen, wie halt die Arbeit ist, was das breite Spektrum der modernen Arbeitswelt ist. Und es ist natürlich auch immer ein Ungleichding, weil beispielsweise beim Bundeswehr war es ja so, ich bin zum Beispiel ausgemustert worden. Mhm. Das heißt, ich wurde gar nicht gezwungen, irgendwie mich zu entscheiden, ob ich Bundeswehr mache oder ob ich Zivildienst mache. Es ist immer ein Ungleichding. Es wird immer irgendjemand benachteiligt. Oder wenn du entsprechend die Ressourcen hast, also vermutlich eher die besser verdienten, kommst du immer irgendwie drumherum. Und wenn du halt zufällig direkt nach deinem Abitur oder so erstmal, weiß ich nicht, 3 Jahre im Ausland irgendwas machst. Das heißt, es trifft nicht alle. Und wenn du, sag mal, wie ich es gesagt hätte, meinetwegen immer 2 Wochen, jedes Halbjahr meinetwegen sogar in der Schule ein Praktikum machen könntest, müsstest, dürftest, dann kommst du da nicht so leicht drumherum.
Aber trotzdem, ganz sträuben tust du dich ja trotzdem nicht. Du findest nur das Konstrukt, wie es jetzt gesagt wird oder wie es kommuniziert wird, halt blöd. Wenn du sagst, du machst ein Jahr, bist nicht ein Jahr im Krankenhaus, zum Beispiel kannst du es dir aufteilen. Und man konnte sich ja damals im Zivildienst, ich vergleiche das jetzt so ein bisschen, konntest du auch ins Ausland gehen. Und du musstest ja nicht ins Krankenhaus gehen, du konntest auch sonst wohin gehen. In irgendwelche öffentlichen Einrichtungen, konntest dort Dienst tun. Und da hast du gesehen, oh, es hat mir doch gefallen oder es hat mir nicht so gefallen.
Aber du bist ja trotzdem eingeschränkt gewesen. Du konntest ja trotzdem nicht irgendwie was machen, was jetzt nicht im sozialen Bereich gewesen wäre.
Musstest du auch nicht. Also wenn ich so kann ich erzählen, man konnte auch zum Beispiel auf dem Friedhof gärtnern. Konnte man
das
während
des... Das zählt für mich auch als sozialer Bereich, im Friedhof zu arbeiten.
Ja, aber trotzdem ist... hast du jetzt nicht unbedingt Menschenkontakt. Trotzdem hast du dort was Handwerkliches. Und ich musste es 9 Monate machen. Und wenn es dir überhaupt nicht gefällt, hätte man auch wechseln können. Könnte man ja anbringen, dass man sagt, boah, machst 3 Monate dort, 3 Monate dort, 3 Monate dort, kannst du was aussuchen. Oder gehst halt trotzdem ins Ausland und bringt ein Jahr weiter.
Ich finde immer noch, gerade wenn du so lange da arbeiten sollst, dann bist du immer auch eine billige Arbeitskraft. Und ich finde, es ist eine ziemlich leichte Ausflucht irgendwie, auf Pflegemangel zu reagieren, indem du junge Leute zwingst, da ein Jahr oder ein halbes Jahr ihres Lebens damit zu vergeuden. Ich bin da nicht sehr zufrieden mit. Und ich finde das keine gute Idee. Und ich würde das auch entschieden ablehnen. Und weiß ich nicht, wenn Bundestagswahl wäre und es gäbe eine Partei, die sagt, sie will es auf keinen Fall machen, dann würde ich da wahrscheinlich eher mit liebäugeln.
Ach, mit der AfD also. Okay.
Die AfD will, dass alle Bundeswehr machen. Natürlich wird die nicht gewählt, scheiß Nazis.
Ja, nein, aber trotzdem. Also klar, die Bezahlung, also wenn ich jetzt, was der Bundesfreiwilligendienst heißt das ja jetzt, was wie der bezahlt wird, das ist natürlich unter aller Sau. Das ist natürlich wieder eine andere Sache. Das ist eine billige Arbeitskraft, die soll natürlich dann auch entsprechend entlohnt werden. das auf jeden Fall. Und man kann es ja trotzdem ausweiten als Freiwilligendienst. Natürlich sollte es einen sozialen Aspekt haben, in gewisser Maßen oder was auch immer. Oder Betriebe kann man ja auch anbieten, dass man da reinschnuppern kann, sozusagen. Ist ja eine Möglichkeit. Ich finde das auf jeden Fall eine Überlegung wert, sagen wir es so. Und ich glaube, vielen entdecken dadurch vielleicht eine Ader oder Beruf, den sie niemals gedacht haben. Und dann bekommst du sie vielleicht wirklich weg. So, oh nee, ich mache vielleicht doch was Handwerkliches und studiere nicht BWL.
Ach ja, immer über die BWLer.
Naja, also viele, die BWL studieren. So, ich habe BWL studiert, weil damit kann ich alles machen, weil ich nicht wusste, was ich studieren soll.
Stimmt auch wieder. Und wenn du BWL studierst, hast du natürlich auch Prüfungen. Und du wolltest ja ein bisschen erzählen, dass du gerade voll im Prüfungsstress bist.
Ja, bei mir beginnt demnächst wieder die Prüfungsphase, beziehungsweise, ja, Phase beginnt. Ich habe nicht so viele Prüfungen. Aber meine Kommilitonen sind schon voll am Lernen. Und da habe ich euch mal auch schon so ein bisschen was. Aber da habe ich so ein bisschen das schlechte Gewissen, was die schon alles so lernen und wie die das lernen. Ich sage, alter Verwalter, huiuiuiui. Etwas übermotiviert oder gut motiviert, das finde ich ja gut. Die haben ja, sind ja bestrebt, das extremst gut oder sehr gut zu bestehen. Deswegen ist das, mein Anreiz ist da ja da keine Eins für diese ganzen Prüfungen. Deswegen fange ich gerade sobald so zu sortieren und fangen dann so langsam an, mir auch den Stoff anzueignen. Und wie war es denn bei dir damals als Schüler?
Oh, bei mir als Schüler, ich habe mir, glaube ich, nie die große Platte gemacht tatsächlich. Mhm. Ich bin eigentlich immer ganz gut durchgekommen, ohne wirklich viel zu lernen. Also ich glaube, so Sachen natürlich irgendwie im Englisch und Französisch Vokabeln auswendig lernen und so. Ich glaube, auswendig lernen ging immer ganz gut. Verstehen war eher die andere Sache.
Bei mir ist genau andersrum. Ich muss es verstehen.
Gab natürlich sicherlich Fächer, die ich einfacher lernen konnte als andere. Aber zum Beispiel, ich weiß, bei uns im Abitur war es zum Beispiel so, dass ich für mein gesamtes Abitur eine halbe Stunde gelernt habe.
Mhm. Was hast du als Abi-Fächer gemacht?
Genau, das ist nämlich, du hast nämlich das Glück, dass du nicht alles, aber sehr viel auswählen konntest. Und ich habe halt allen den ganzen Kram genommen, wo ich nicht lernen musste.
Geschichte.
Deutsch und Mathe waren ja Pflicht, Englisch war Pflicht. Ich habe dann als Wahl Geschichte genommen, das konnte ich auswendig, da musste ich nichts lernen. Außerdem kam Zweiter Weltkrieg und Hitler dran, das haben wir ja so oft gelernt.
Das kommt, glaube ich, immer her.
Dann hatte ich, lass mich kurz überlegen, Sozialkunde.
Oh, das hatte ich auch. Als mündlicher hatte ich das, ja.
Und das war nämlich das Einzige, wo ich, das war meine mündliche und das war das Einzige, wo ich gelernt habe, eine halbe Stunde lang, weil ich mir gedacht habe, ich bin so gut in Sozialkunde, die prüfen mich bestimmt das blödeste Thema von allen und sie haben mich genau das blödeste Thema von allen geprüft, was ich zum Glück gelernt hatte.
Was war das noch?
Geschichte der Europäischen Union und die mündliche Diskussion war, sollte die Türkei in die EU aufgenommen werden.
Ich meine, es ist ja immer noch aktuell.
Es waren ja damals noch ganz andere Zeiten. Damals war das noch eine gute Idee. Heute bei Erdogan ist das vielleicht keine gute Idee mehr. Und, na gut, als andere was gekommen wäre, wäre auch easy gewesen. Sowas wie Wahlsystem in Deutschland und so. Das ist ja, das kann ich ja jetzt noch aus der Hand schütteln. Und dann hatte ich, glaube ich, noch, habe ich Geschichte gesagt, ja. Was fehlt noch? Ich glaube, es war noch irgendein Fach, wo ich ebenfalls nichts lernen musste.
Na, Deutsch, Mathe, eine Fremdsprache.
Ja, hatte ich.
War Sachsen-Anhalt hattest du ja auch, ne?
Ja.
Dann konntest du halt Geschichte machen. Ich habe zum Beispiel Bio genommen, habe ich schriftlich gemacht. Oder Chemie oder Physik oder sowas konntest du da machen.
Du Wahnsinniger.
Ja klar, Bio-Leistungskurs und Chemie-Leistungskurs. Ja, 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 ja. Und Sozialkunde hatte ich auch. Ich weiß gar nicht, ich hatte da irgendwas wirtschaftliches Thema und Bevölkerungsentwicklung, irgendwie sowas. Easy peasy, 15 Punkte.
Ja, easy peasy. Also ich muss ja ehrlich sagen, dass, nehmen wir mal Mathe weg, weil ich und Mathe ist ja bekanntermaßen nicht das Wahre.
Ich hatte nur Sozialkunde 15.
Aber tatsächlich, das Abitur in Sachsen-Anhalt ist ja jetzt nicht unbedingt das härteste der Welt, weil ich nur sehe, ich hatte ja Englisch-Leistungskurs und mein Prüfungsthema war Bridget Jones. Das sagt, glaube ich, alles aus. Ich hatte tatsächlich bei meinem Abitur richtig, richtig viel Glück gehabt in Mathe. Das war ja der Wackelkandidat, wegen dem ich eigentlich sonst hätte nochmal wiederholen müssen. Und ich kann ja überhaupt nicht irgendwie mit Buchstaben rechnen. So normal Statistikkram ging ganz gut eigentlich noch. Und keine Ahnung, Plus und Minus geht auch noch, aber halt Buchstaben kann ich nicht. Und Kurvendiskussion und so ein Quatsch.
Ja.
Und glücklicherweise war die Aufgabenstellung so, dass da stand, schreib das Ergebnis hin und nicht schreibe den Rechenweg hin. Und ich habe dann einfach quasi mit dem Lineal und dem Geodreieck und diesem runden Ding, mit dem man die Kurven malt, ich habe keine Ahnung, wie es heißt.
Winkelmesser?
Millimetergetreu sozusagen das aufgemalt und habe einfach die Werte abgelesen und es hat gereicht, um zu bestehen.
Nee, danach fragt ja eh keiner mehr. Ja.
So ist es. Das Einzige, was wirklich schwer war in diesem Jahrgang, generell nicht nur bei mir, war halt Mathe-Abitur. Und ich war tatsächlich dann mit 5 Punkten durch mein Malen einer der Besten im gesamten Jahrgang. Und viele von den LeistungsträgerInnen waren unter mir, was ich sehr witzig fand.
Ja, Mathe ist doch, glaube ich, immer so eine Sache. Also, es gibt's überall. Ich habe Mathe, hätte Mathe auch schreiben müssen, aber durch so eine besondere Lernleistung habe ich die rausgehauen. Weil irgendwann kam Stochastik, habe gesagt, gut, okay, Mathe, nein, danke.
Stochastik war das Einzige, was ich halbwegs noch konnte, aber ich habe mich ja immer schon für Statistiken und so interessiert, deswegen war das ganz gut. Ich habe tatsächlich, und da ging es wieder, wir hatten es ja gerade mit dem Pflichtdienst und Privilegien und dass manche Menschen das einfach umgehen können, zum Beispiel, weil sie reich sind. Und ich hatte eine Mitschülerin, die hat einfach keinen Bock gehabt, irgendwie Mathe zu machen, weil es auch ihr Hassfach war und konnte es sich leisten. Und sie ist in ein benachbartes Bundesland gezogen, wo es kein Mathe-Abitur gab.
Ja, also das finde ich echt krass, dass man manche können, glaube ich, auch Mathe abwählen. Ich glaube, also, dass man Mathe bis zum Schluss haben muss, finde ich schon wichtig. Oder, ja, wie auch immer. Kann man Mathe abwählen, ja. Finde ich schon krass. Ja. Na, ich glaube, Sachsen-Anhalt-Abi ist jetzt, Abi ist jetzt nicht das, gehört nicht mit zu den schwersten, aber auch nicht mit zu den leichtesten. Ich glaube, es rankt sich gut in der Mitte, aber oberste Mitte, glaube ich. Und wie war es bei dir damals als Azubi?
Da habe ich ja auch nichts gemacht tatsächlich. Also ich bin ja immer so durchgerutscht die ganze Zeit, weil es mich überhaupt nicht interessiert hat.
Ja.
Ich bleibe immer noch dabei, dass ich finde, dass jemand, und damit liefere ich vielleicht jetzt wieder Munition für dich mit deinen Argumenten, aber ich finde immer noch, dass jemand, egal ob er jetzt aus der Realschule kommt oder Sekundarschule, wie es bei uns heißt, irgendwie mit 16, selbst ich, nach dem Abitur mit 21, 22, dass man da noch nicht weiß, was man vom Leben eigentlich will. Und ich wusste, wahrscheinlich würde ich jetzt irgendwie, wahrscheinlich mich mehr anstrengen, wenn ich nochmal Pflege machen würde. Ich würde es aber auch nicht nochmal machen. Naja, jedenfalls, ja, ich habe halt auch, wie man es ist, Mindeste gemacht. Und das hat mir gereicht. Ich war tatsächlich total demotiviert, habe eigentlich fast nichts gemacht und habe das große Glück gehabt. Das war, glaube ich, so ein Vierteljahr oder ein halbes Jahr, bevor die endgültigen Prüfungen waren. Da hat mir eine von meinen, wie heißt das, nicht Praxisanleiterin, aber die hat mich so ein bisschen betreut. Und die hat gesagt, ja, Philipp, ja, wir wissen alle, dass du keinen Bock hast, den Quatsch zu machen. Das ist auch okay so. Aber du musst dir überlegen, ob du einen Grund hast oder ein Ziel hast, was du jetzt hier erreichen möchtest. Und das war die Zeit auch, wo sich dann meine damalige Freundin, die auch genau mit mir in demselben Ausbildungsjahrgang war, getrennt hat. Und dann war mein Ziel natürlich, ich will unbedingt besser als sie sein. Das war das Einzige, was ich hatte. Und naja, ich war besser als sie, weil sie ist durchgefallen.
Ja, wollte ich gerade sagen, die ist doch mehr als einmal durchgefallen, oder?
Und das kann ich ja nicht sagen, weil ich war dann bin ich ja weg gewesen.
Aber irgendjemand von dem Jahrgang hast du gesagt, dass, oder vielleicht verwechsel ich, dass die mehr als einmal durchgefallen ist. Sei wie es sei.
Es sind ein paar durchgefallen, ich weiß aber nicht mehr genau, wie viele es waren. Könnten 3 gewesen sein. Ich bin mir nicht ganz sicher.
Ja,
ja, ich hatte, das mein größter Knackpunkt war ja tatsächlich die Praxis, weil
ich das Einfachste.
Tatsächlich, ich hatte das Problem, ich meine, ich war auf Geriatrie. Geriatrie ist eigentlich ein großer Vorteil, weil du halt nicht so viel von diesem super komplizierten Kram machen musst. Du kannst wenig falsch machen. meine Praxisanleiterin habe ich einen Tag bevor meine Prüfung war das erste Mal gesehen und habe dann halt einen schweren Pflegefehler bei der Prüfung gemacht, nämlich ich habe nicht aspiriert bei der Nahrungsmittelgabe über den Schlauch. Und dann war dann eine Prüfung quasi Abbruch und ich habe gesagt, ich kann nichts dafür. Dann gehe ich halt jetzt heime, ist mir egal. Und da hat der Lehrer diskutiert erst mit der Praxisanleiterin, warum die mir das nicht beigebracht hat. Hat mir nämlich wirklich niemand beigebracht. Und dann hat sie gesagt, ja, okay, komm hier, du kommst mit 4 gerade durch. Wir wollen dich nicht noch ein halbes Jahr in der Backe haben. Und ich glaube, so war das die ganze Zeit. Wir haben gedacht, komm, wir gehen immer irgendwie 3 und 4 in Hauptsache, der ist dann weg, der nervt ihn.
Ist das bei einer liegenden PEG nicht aspirieren? Das ist doch kein grober Pflegefehler.
Damals offensichtlich war das einer. Kann ich hier jetzt nichts
genau sagen. Das ist ja schon eine liegende. Also, klingt komisch. Ja.
Um dem Ganzen wenigstens noch einen positiven Spin zu geben, als ich dann irgendwie dann in der Pflege drin war und mich irgendwann damit irgendwann akzeptiert habe, dass ich diesen Job jetzt hier mache, habe ich ja dann ganz viel Weiterbildung gemacht. Teilweise waren auch Prüfungen dabei, zum Beispiel ich bin ja Fachpflegekraft irgendwie für Schmerzen und so, also Pain Nurse. Das waren jetzt Sachen, die interessant waren und dann habe ich mich da auch wirklich reingesteigert und dann habe ich halt mit 1 halt immer bestanden.
Ja.
Ich glaube, das ist halt so die Sache, was dich interessiert.
Ja, auf jeden Fall. Na, bei mir war es auch so, anfangs war ich motiviert, gute Noten zu bekommen während der Ausbildung. Dann habe ich erfahren, die Noten, die man während der Ausbildung hat, sind völlig wurscht. Und zum Schluss interessieren auch keinen die Noten. Da war bei mir vorbei. Da habe ich nur noch das Nötigste gemacht. Also wirklich nur das Nötigste. Also
das ist halt auch immer so ein Quatsch, weißt du? Du hast quasi einmal irgendwie Pech, hast einen schlechten Tag, eine schlechte Woche irgendwie, wenn Prüfungen sind, verkackst die. Auch wenn du vorher in 3 Ausbildungsjahren richtig gut warst. Ich weiß zum Beispiel, die einzige Prüfung, wo ich mal durchgefallen bin, während meiner ganzen Ausbildung war wie heißt denn das? Ist das Spritzschein? Nee, nicht Spritzschein, Verordnungsding.
Ja, ich glaube sowas. Ja, irgendwie sowas gab es mal früher, ja.
Ich habe keine Ahnung, wie das Ding heißt. Das war an dem Abend vor der Prüfung, meine damalige Freundin, wo ich gerade erzählt hatte, hat sich getrennt von mir. Und an dem dann muss ich Prüfung machen. Ja, da bin ich halt durchgefallen. Weil es mir halt echt scheiße ging.
Mhm.
Und das wäre halt echt blöd gewesen, wenn du irgendwie 3 Jahre lang immer nur 1 und 2 und 3 kriegst. Meine Ex-Freundin beispielsweise irgendwie hat immer bessere Noten gekriegt, einfach weil ich mich nicht angestrengt habe. Und fällt dann aber durch, weil sie, keine Ahnung, 1 oder 2 Prüfungen von den Dingern versammelt hat und muss wiederholen. Ich bin halt durchgekommen, easy peasy.
Ja, so kann es manchmal gehen, ja.
Da ist tatsächlich irgendwie dann dieses ganze Abitur-Ding, was ja irgendwie, ich glaube, die ganzen, ist bei uns war es das 12. und 13. Schuljahr. Klar hat das Abitur, die Abiturprüfung einen gewissen Wert, aber du konntest auch sehr viel retten, wenn du da mal irgendwie verkackt hast, wenn du einfach in den 2 Jahren zuvor schon ordentlich Punkte gebracht hast.
Ja. Ich finde es jetzt zum Beispiel bei mir auch ganz praktisch, auch wenn Noten völlig wurscht sind bei mir. Ich schreibe ja jedes Semester Prüfungen und diese Noten, ich weiß gar nicht, wie es früher war, ich glaube, da zählt nur die Physikumsnote und alles vorher hat nicht gezählt. Bei mir zählten halt nur die deshalb ganzen Prüfungen. Und die ganzen Prüfungen von den Semestern wird dann ganz zum Schluss zur Physikumsnote zusammengefasst. Das finde ich auch fair. Weil du kannst sie ja mehrmals machen. Also die Prüfungen.
Vielleicht mal für die HörerInnen, die keine Krankenpflegeprüfung gemacht haben. Wie sieht denn so eine Prüfung aus? Also bei mir war es damals, es gab einen theoretischen Teil, es gab einen mündlichen Teil und es gab einen praktischen Teil, jeweils halt 1/3, und das sind genau die 3 Noten, die bei mir auf dem Zeugnis stehen.
Ja, genau, bei mir auch, genau. Und die schriftliche waren 3 Tage, glaube ich.
Ja, genau, ich erinnere mich auch, ja.
Und mündlich waren auch 3 mündliche, genau.
Ich glaube, da hatten wir ich hatte nur eine Prüfung, aber mit 3 Teilbereichen. Ich glaube, du meinst das so, oder?
Genau, also am einen Tag Prüfung mit 3 Teilbereichen, genau.
Ich erinnere mich, das war auch wieder so ein Beispiel. Ich hatte ja irgendwie an dem Tag, wo die Prüfung war, bin ich ja irgendwie direkt aus dem Prüfungszimmer quasi über den Hof gegangen in Notaufnahme und habe mich einweisen lassen, weil ich Blinddarm hatte. So wie zum Thema, du musst einmal kommt alles zusammen.
Geil. Okay. Ja, und praktisch war ich den ganzen Tag, ja. Ich habe nicht gewaschen an meiner praktischen Tag. Da habe ich gesagt, nee, da kannst du so viel falsch machen, das machst du nicht.
Ich weiß gar nicht, wie viel, was es bei mir war. Es könnten 4 Stunden sein, dann war ja quasi der Abbruch, wo ich gesagt habe, na, gehe ich jetzt heim, ist mir auch egal. Ja. Okay. Dann durfte ich wirklich nach Hause, aber ich hatte bestanden. Wenn auch nur mit einer 4, aber scheiß drauf.
Ich glaube, bei mir war es 6 Stunden. Ich glaube, am Tag vorher musste ich Pflegeplanung schreiben zum ausgesuchten Patienten unter Aufsicht. Am nächsten Tag kamen die dann, glaube ich, nochmal und dann habe ich halt mein Ding gemacht. Das finde ich halt so krass. Das ist so ähnlich, bin ich halt vorgegangen, als ich in Österreich Schüler vorbereitet hatte für die praktische Prüfung, bin ich halt so vorgegangen, wie ich es kannte. Habe ich gesagt, du machst jetzt. Ich schau dir zu und dann gucken wir mal, was rauskommt, wie ich mache jetzt. Ich sag, ne, wie als wenn du fertig wärst, ich laufe hinterher und du sagst mir, was macht. Nee, bei unserer Prüfung sagen die, was wir machen müssen. An dem Tag, an dem Prüfungstag sagen die, ja, wir möchten, dass du jetzt das machst, wir möchten jetzt, dass du das nimmst und das benoten wir. Sehr leicht, fand ich. Oder wie war es bei dir?
Bei mir war, ich hatte, glaube ich, quasi 2 Zimmer mit, könnten es 5 PatientInnen gewesen sein.
Die hatten nur einen.
Ich glaube, ein Zweierzimmer mit richtig stark Pflegebedürftigen und genau. Ein Dreierzimmer mit eher mittelmäßigen und ich habe quasi eine Frühschicht gemacht mit
genau.
Für diesen 5 Patienten.
Genau, ich auch. Genauso hatte ich das auch. Und die kannte das halt nicht. Die hat musste einen Pflegeplan schreiben, aber dann hat der Prüfer gesagt, ich möchte jetzt das sehen, ich möchte jetzt das sehen, ich möchte jetzt das sehen. Nicht so wie wir zwei haben unseren Tag selber organisiert. War ja so. Wir mussten selber organisieren, wie wir was wann, wie, wo, wann machen und wie wir was kommunizieren. Genau. Das war dort halt nicht so. Und ich glaube, nur 1 oder 2 Patienten hatten die und nicht 5.
Mal die Gretchenfrage. Glaubst du denn, wenn du jetzt, sagen wir mal, morgen wieder eine Prüfung machen müsstest, also eine Krankenpflegeprüfung machen müsstest, ob du bestehen würdest?
No. Also praktisch, ja, würde ich mir schon zutrauen. Theoretisch nein, auf keinen Fall. Mündlich, ja, kann drumherum reden, wenn du einen guten Prüfer hast, findet man vielleicht einen Konsens. Aber so, nein, schriftlich, vor allem dieses Recht, Pflegewissenschaftsding, keine Chance. Wie ist es bei dir?
Ich glaube, mittlerweile würde ich die mündliche Prüfung irgendwie sogar hinkriegen und bestehen.
Ja, genau, mündlich, genau.
Einfach weil ich so viel Blabla machen könnte. Es ist immer noch viel Erfahrungswerte tatsächlich. Praxis, glaube ich, hat sich mittlerweile... Das mag bei dir vielleicht noch anders sein, weil du ja die harten Stationen hattest, wie irgendwie Notaufnahme und sowas oder Intensivstation. Ich hatte ja in Anführungszeichen eher die, wo es nicht unbedingt auf Qualität ankommt, sondern vor allem auf Quantität, ambulante Pflege beispielsweise. Ich glaube, ich würde einfach so viel praxisorientiert machen, wie das halt in der Realität gemacht wird, aber nicht in der Theorie.
Ja.
Weiß ich nicht, dass ich mich wahrscheinlich...
Bestehen, glaube ich, trotzdem. Also ich müsste auch überlegen, wie ist das schulisch gesehen, ob das dann gut oder schlecht ist.
Ich glaube, manche Sachen, so schnell vergisst du es ja auch nicht, wenn du es irgendwie praktisch machst. Ich hatte zum Beispiel mal ein Praktikum während der Ausbildung auf der Kinderstation, also mein Pädiatrie-Praktikum. Und da hat eine von den dortigen Schwestern quasi ihren Praxisleiter gemacht und musste quasi eine Prüfung begleiten, es war kein Schüler da oder keine Schülerin, also musste ich es machen. Ich war der Prüfling und obwohl ich keine Vorbereitung hatte und eigentlich nur das wusste, was ich vom quasi normalen Krankenhaus wusste, habe ich im Prinzip die Kinderprüfung bestanden. Ja, ich glaube, das geht schon.
Ja, ich glaube auch. Das Praktische, das besteht man schon. Und mündlich, wie gesagt, ja, Quatsch hat irgendein dummes Zeugs und einen guten Prüfer hast, bringt dich schon irgendwie drauf. Aber schriftlich, also jetzt vielleicht schon manches schon, aufgrund des Studiums, klar, weil ich was gelernt habe. Aber irgendwas anderes, was weiß ich, fällt mir da ein. Gehirnanatomie oder sowas.
Vielleicht als letztes hast du vielleicht so 1-2 Tipps, was man machen kann, wenn man sehr Angst vor der Prüfung hat. Also klar, du kannst auswendig lernen, noch und nöcher, und dann kannst du es irgendwie. Aber was ist, wenn du wirklich Angst vor der Prüfung hast? Es gibt ja so richtig Prüfungsangst. Das ist ja tatsächlich ein richtiges Krankheitsbild mit ICD-Nummer.
Ist es eine F-Diagnose? Wahrscheinlich, ne?
Ja. Und weil ich mich vorbereitet habe, tatsächlich F40 und 41.
Ha, guck an. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was man da für Tipp hat. Also was vielleicht ganz gut ist, wirklich vor der Prüfung nichts mehr anschauen. Am Tag vor der Prüfung nichts mehr anschauen. Einen schönen Tag machen, Sport machen, Filmabend machen, sich ablenken. Sowas in der Richtung. Und eine Tavor schmeißen. Nein, keine Ahnung. Sowas auf jeden Fall. Aber
ich glaube, Tavor ist immer die Lösung.
Ja, Tavor.
Tavor ist die Lösung für alles.
Bierzipfern, ja. Reinknallen, ja, richtig schön. Hm. Ja, sowas vielleicht würde ich denken. Hattest du Prüfungsangst oder bist was für ein Prüfungstyp, Lerntyp bist du?
Ich bin der Lerntyp, 5 Minuten vorher mal reingucken, panisch. Ich bin so Bulimie-Lerner, glaube ich.
Ja, Stresslerner.
Bei Prüfungen, was, glaube ich, hilfreich ist, was auch mir geholfen hat, ich hatte zwar keine Prüfungsangst, ich fand das aber tatsächlich hilfreich, auch wie gesagt, wenn meine Praxisanleiterin jetzt nicht die beste war, weil ich sie einfach nur einmal gesehen habe, aber sowas wie vorher schon mal die Prüfungen durchspielen, wenn du eine praktische Prüfung zum Beispiel hast, dass du einfach schon mal alles durchgehst, dass du weißt, was kommt jetzt. Ist zwar ein ganz anderes Thema, aber zum Beispiel bei der Führerscheinprüfung, da bekommst du ja, zumindest was bei uns so, bei, ich glaube, heute ist es immer noch so, bekommst du ja quasi alle Fragen, die kommen können, nach Hause und kannst sie quasi alle auswendig lernen und ja, halt sich nicht verrückt machen lassen. Also wenn du irgendwie, wenn du zum Beispiel so einen Prüfungstag hast und nacheinander kommen die SchülerInnen einzeln dran und die Leute kommen schon raus und heulen und sagen dir, alles ist Mist, dann gehst du ja schon so mit einem negativen, ängstlichen Mindset da dran.
Ja, das stimmt.
Dass du natürlich innerlich gehemmt bist.
Also ich zum Beispiel habe, jetzt haben wir ja mündlichen Teil, jetzt zum Beispiel im Studium, einen mündlich praktischen Teil. Und viele haben davor Schiss vor dem mündlich praktischen Teil. Mir ist der, also gut, ich habe viel Praxiserfahrung, aber ich finde so mündliche praktische Prüfungen viel entspannter als schriftliche. Schriftliche, wenn es falsch ist, ist es falsch. Bums, fertig, aus, hast du falsch. Ich habe jetzt kreuzen, hast du falsch angekreuzt oder falschen Satz hingeschrieben, fertig, aus. Und wenn du mündlich hast, kann der Prüfer nochmal sagen, ey, überleg doch nochmal. Ist das jetzt, meinst du das wirklich so oder wie ist es? Meistens ist das ja so. Und denkst du, ey, stimmt, und korrigierst dich, bist vielleicht nicht durchgefallen. Finde ich zum Beispiel angenehmer.
Ja, ich glaube, ich stimme dazu, ja.
Ja, und mit dem, wie beim Führerschein jetzt zum Beispiel, bei Medizin ist es ja auch so. Man kann sich Altklausuren angucken und dann halt, wir sagen das, kreuzen. Wir kreuzen halt Altklausuren. Oder es gibt ja auch im Internet für die diversen Staatsexamina Altfragen und kreuzen, 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 kreuzen. Genau, weil sich sehr viel wiederholt. Und versuchen halt wirklich am Tag vorher nichts mehr zu machen. Und sie nicht verrückt zu machen zu lassen. Ist immer leichter gesagt als getan.
Dann will ich dich nicht weiter aufhalten vom Lernen.
Ja, jetzt muss ich noch ein wenig machen, genau.
Und wünsche dir noch einen wunderschönen Abend. Viel Erfolg bei den Prüfungen. Und
danke.
Dieses Mal kannst du uns bestimmt schon sagen, ob du es geschafft hast.
Ich glaube nicht, aber wie es war, kann ich berichten bestimmt. Okay, dir auch noch einen schönen Abend.
Danke.
Bis dann. Ciao.